Es gibt 100.000 Leute, die besser singen als ich, aber es gibt ganz wenige, die so gut singen wie ich. Es kommt nicht auf den perfekten Ton an, sondern es kommt auf den ehrlichen Ton an. Ich muss nicht jeden Tag Hummer und Lachsschnittchen essen. Da ist ab und zu eine Bockwurst das Geilste, was es gibt.
Immer hörbar. Sinibel dazwischen. Willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe aus dem Dazwischen mit mir, Sinibel. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist ein klassischer Gegengeschlechtler sozusagen, mit einem Riesentalent. Es ist niemand Geringeres als Thomas Kießling, der Startenor Trias. Hallo Thomas.
Ja, hallo meine sehr verehrten Damen und Herren an den Endgeräten und liebe Simi hier natürlich im Aufnahmeraum, im Podcastraum. Es ist meine ganz große Freude und Ehre, hier dabei sein zu dürfen.
Wow, das hat sich noch keiner getraut. Nein, so profimäßig eine Ansage zu machen. Ich laber nämlich immer vorneweg ganz lange, bis die Leute dann reden dürfen. Thomas Kießling, ich habe schon gesagt, Michael Kießling, das ist dein Bruder gewesen. Den kannte ich nämlich sehr gut. Und du bist aber der große Bruder.
Nee, ich bin der Kleine.
Du bist der Jüngere.
Ja, ich bin nur 5 Jahre jünger, aber gefühlt war es eine ganze Generation. Der Michael war in anderen Sphären unterwegs, war ja auch Rock- und Popmusiker. Ich bin ja eher Klassik, Gala und auch Rock- und Popmusik mittlerweile. Aber das war gefühlt eine Generation.
Ja, Wahnsinn. Jetzt fühle ich mich sofort wieder alt, weil ich deinen Bruder besser kannte. Ah, okay. Wie wird man denn, wenn man in Trier aufgewachsen ist, also ich meine direkt mal hier so die Interviewsituation, wie wird man denn da Opernsänger?
Nur ganz einfach, wenn man im Kinderchor, im Theater aufwächst mit 5 Jahren. Gleichzeitig war ich in Matthäus bei den Sängerknaben noch unter dem berühmten Herrn Heulen, der uns super toll ausgebildet hat. Und im Theater bin ich dann tatsächlich groß geworden und habe auch deswegen zweimal den Jahrgang wiederholt, weil ich sitzen geblieben bin.
Naja, man kann nicht alles machen, ne?
Ja, Theater war mir wichtiger. Hab vor dem Abitur schon eine Aufnahmeprüfung in Frankfurt gemacht und habe die auch bestanden. Dann habe ich hier noch so ein Notabi gemacht.
Okay, das heißt Frankfurt Opernschule oder wo hast du da studiert?
Ja, es ist Frankfurt am Main, die Hochschule für Schauspiel und Gesang. Und zu meiner Zeit, als ich anfing, war es noch eine schöne, kleine, gemütliche Hochschule. Wir hatten nur wenige, unter 100 Menschen, die da studiert haben. Und dann wurde die im Laufe meines Studiums vergrößert und wir hatten es 4-fache an Studenten, aber die gleiche Anzahl an Lehrern. Und dann hat man händeringend nach Lehrern gesucht. Und da ich schon sehr früh angefangen habe mit Gesang, Schauspiel und auch mit Ballett, wurde ich dann der jüngste Lehrbeauftragte an der Hochschule in Frankfurt.
Wow, also frisch vom Studieren direkt weg ab als...
Nee, schon als Studierender.
Ah, wie geil. Ah, cool. Ja. Was war das Größte, wo du gesagt hast, also ich habe ja gelesen, Carnegie Hall?
Carnegie Hall.
Doch, jetzt wollte ich es richtig sagen. In der
Carnegie Hall.
Carnegie, Entschuldigung.
Jampapam.
Ja, der
Carnegie Hall.
Jampapam. Carnegie Hall.
Perfekt.
Carnegie Hall. Wow, was für ein Fame, sag ich da mal.
Nö, eigentlich überhaupt nicht, weil mir ist letztendlich der Raum und der Name egal, weil ich kann meine Leistung nur da bringen, egal wo ich sie bringe, die ich an dem Tag habe. Es gibt gute und schlechte Tage, aber dafür hat man studiert, dafür hat man die Technik. Und ich weiß noch, wie mein toller Professor Papa Antonis Constantino mir gesagt hat, wenn du 10 Vorstellungen singst und 2 davon, wenn eine davon so richtig gut ist, dann hast du Glück, dann hast du einen guten Schnitt. Und der Rest macht die Technik und die Souveränität. Aber der Raum selbst ist mir sowas vom Schnurz egal, weil das ist nur ein Name. Meine Leistung ist überall die gleiche. Ich werde nicht besser, weil meine Gage höher ist, weil der Raum einen besonderen Namen hat oder weil da 10.000 Leute sitzen, sondern ich versuche, die Leute zu erreichen und die Seelen zu öffnen. Dafür muss ich ja meine gewaltig aufmachen, damit ich an Gefühle kommen, an Emotionen, weil Gesang heißt Emotionen. Und das ist das Wichtigste für mich. Geschichten erzählen mit der Seele, durch die Seele.
Wow. Das habe ich, glaube ich, früher mal im Suff gemacht. Weißt du? Nee, aber ich habe immer früher ein Alkoholproblem gehabt. Ich habe immer Party, ich war immer die Letzte. Es hat auch keiner gedacht, dass ich ein Alkoholproblem habe, weil ich immer sonst ganz gut in Schuss war und alles auf die Reihe gebracht habe. Aber Emotionen, die raus mussten, kamen immer nur dann. Mhm. Und ansonsten war ich verkopft. Ne? Und deswegen stelle ich mir das wahnsinnig schwer vor, auch heute noch, Gefühl vor Publikum so zu zeigen, dass du hinterher nicht total leer bist, quasi.
Ja, genau darauf wollte ich gerade antworten. Ah, okay. Das ist so das Gefühl von nackig machen.
Ja, genau.
Und wobei nackig sein mir nichts ausmacht.
Mir schon, mich zu verklemmt fühle.
Nein, dafür gehe ich so gerne in die Sauna und so. Ja, okay. Aber man macht sich seelisch nackig und es gab und wird Konzerte geben, wo man danach total leer ist. Ich hatte mal ein Konzert in Linz, da kam in 2,5 Stunden Konzertabend nicht eine Reaktion. Und ich bin oben ausgeblutet und habe gedacht, was ist denn los? Sitzt da überhaupt einer? Und habe versucht, die Leute zu erreichen. Da war leider auch die Situation, ich konnte nicht ins Publikum. Da war ein tiefer Orchestergraben und man konnte von der Seite nicht runter. Und das war Horror. Und dann kam 1,5 Stunden Schlussapplaus. Auch verrückt.
Oh, wow.
Ich habe aber auch in Corona-Zeiten durfte ich hier in Trier in der TUFA ein Streaming-Angebot annehmen. Mhm. Da habe ich 1 Stunde Live-Konzert gemacht. Es war kein Publikum da. Es war 6 Kameras, aber kein Rotlicht hat funktioniert. Ich wusste gar nicht, wo ich hin. Und ich habe in ein schwarzes Nichts gesungen. Danach war ich 2-3 Tage tot.
Okay.
Da war die Seele wirklich ausgelutscht und habe gesagt, das mache ich nie mehr wieder.
Das sowas Ähnliches hat der Ollo mal gesagt, Konzertveranstalter hier von Popkonzert.
Ja.
Und der Ollo hat gesagt, sie hätten während Corona versucht, damit das kulturelle nicht alles kaputt geht, hätten sie versucht, so eine Art Autokino-Konzerte zu machen. Und ich sag,
ja,
das wäre
ja
das Deprimierendste gewesen. Hätte überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also so weit weg, dieser Abstand zum Live-Gig und dass eben Live-Konzerte oder das Live-Erlebnis einfach nicht digital funktioniert.
Es ist ja wie ein Gespräch, so ein Konzert. Das ist ja ein Geben und Nehmen und zwar ständig. Also bei meinen Konzerten bin ich ganz viel im Publikum, bei Publikum und auch meine Moderationen sind nicht, ich singe jetzt das und das und das, sondern ich erzähle Geschichten, die in diesem Stück, was ich darbiete, als Emotion vorkommen. Mhm. Ja, ein Sänger ist auch immer ein Schauspieler, immer.
Mhm.
Weil, meinen Schülern versuche ich, habe eine private Musikschule oder wenn ich an der Hochschule unterrichte, versuche ich auch immer zu sagen, es kommt nicht auf den perfekten Ton an, sondern es kommt auf einen ehrlichen Ton an. Mhm. Und ein ehrlicher Ton beinhaltet immer eine Geschichte, eine Emotion. Das kennt jeder von uns. Wir machen das Handy auf, sehen ein Bild von einem Urlaub von vor 3 Jahren und dann entsteht direkt ein Film. Du hast teilweise die Düfte, dir läuft das Mundwasser im Mund zusammen, weil man sich dran erinnert. Boah, da kamen wir von da über den Hügel und habe ich zum ersten Mal das Meer gesehen und da unten war direkt so eine super tolle Anlage direkt am Meer. Da sind wir hin und haben Fisch gegessen und dann entsteht ja ein kompletter Film und so merke ich mir zum Beispiel auch Texte. Ich habe von Liedern, Arien, von Stücken, die ich singe, immer ein Bild. Und aus dem Bild, das rufe ich hervor, kommt die Grundemotion und dann lasse ich einen Film ablaufen. Und über den Film habe ich dann die Emotion für den ganzen Titel.
Ach, cool. Also ich war in Berlin mit Johannes Kram, kennst du bestimmt
ja,
auch.
Ja, natürlich, Johannes, ja. Lieber Freund von mir.
Johannes hat ja auch diese Operette für
Zwei schwule Tenöre habe ich auch schon gesehen, sehr toll.
Habe ich die Ursprungspremiere damals im Schwulen Museum in Schöneberg gesehen bei Johannes. Und was wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Warte. Genau. Johannes hat mich nämlich mal mitgenommen in eine Oper.
Ja.
Johannes hat eine Zeit lang immer so niemanden gefunden, der mit ihm in die Oper geht. Er wollte die Oper kennenlernen. So. Und dann hat er mich mitgenommen in Berlin und hat gesagt, ja Simi, jetzt kommst du mit. Und da waren wir in der komischen Oper.
Hm. Sehr schön.
Puccini.
Oh, sehr gut.
Und es war mein erster Gang jemals ever in ein Opernhaus. Und ich war total begeistert, weil in den Sitzen vor uns, weil ich dachte, ey, scheiße, ich hatte mir Opa für Dummies oder ja, wie das heißt, ja, dachte, ich bereite mich davor, ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ja, was die singen dann Italienisch und so. Wenn man weit weg von dem Thema ist, von der Oper, ja, dann verklärt man es so, weil es so ein Image hat. Aber dann in der Oper selbst fand ich es total toll, weil die hatten in den Sitzen, wurde übersetzt, also simultan übersetzt, wie quasi beim, na, wie sagt man denn, Untertitel.
Fernsehuntertitel, wobei ich da im Großen und Ganzen dagegen bin, weil die Konzentration geht dann auf das Übersetzen. Es ist doch viel schöner, wenn man die Musik wirken lässt. Ich muss da nicht jedes Wort verstehen. Dafür liest man vorher einen Opernführer, das kann man googeln und alles. Ich brauche nur grob zu wissen, wenn ich mir einen Film angucke, muss ich doch nicht den ganzen Film vorher auswendig lernen, sondern ich höre mir die Inhaltsangabe an, sag, das Genre gefällt mir, die Inhaltsangabe, ja, spricht mich an, jetzt gucken wir mal den Film. Wortwörtlich, dann hängst du da am Monitor, es geht was verloren. Und ich finde gerade dieses Live, dich ummantelt der Saum. Der Sound vom Orchester, die Atmosphäre im Theater, egal ob man jetzt ganz schick hingeht oder mit der Latzbox oder sonst was, sondern die Atmosphäre im Theater, man geht schon vorher hin, man ist ein bisschen im Foyer, man trinkt einen Sprudel vorher, dann kann man sich das Programmheft kaufen und dann hat man genau für die Inszenierung die Zusammenfassung, man weiß ja nie, wie die Inszenierung aussieht, ist sie modern, ist sie klassisch, ist es was ganz Verrücktes, und dann kann man sich da schon ein bisschen vorbereiten, dass langt doch einfach auf ja, sich stimmt. wirken lassen,
aber für
ist
mich
meine
war das,
Meinung.
Ja, für mich war das natürlich toll, weil ich dachte, ist ja alles viel moderner. Ja. Weil ich hatte so einen Respekt vor diesem ganzen Operngedöns, ja, dass ich dachte, oh geil, die haben sogar Untertitel, weißt du?
Ja, aber Oper ist ja hat eine immerwährende Gültigkeit. Nicht, weil ich Opernsänger bin, sondern die ist einfach spannend. Und es gibt natürlich verrückte neue Inszenierungen, wo man immer denkt, warum? Also,
Ich auch schon eine gesehen in den Sophiensälen, wo meine Freundin, ich habe eben, als du gekommen bist, erzählt, ich habe eine Freundin, die Südkoreanerin ist und die habe ich kennengelernt, rauchend als Opernsängerin. Ja. Die hat Mentholzigaretten geraucht, als wir uns kennenlernten und war an der Deutschen Oper, also nicht fest, aber als engagiert.
Als fester Gast.
Als Gast, genau. Mhm. Und Binny war da ganz, also mir doch egal und das ist, es geht alles und ich muss auch leben können und so weiter, ne? Und keine Diva, gar nicht, null, ne?
Ja, die Zeiten sind aber auch vorbei. Also ich habe auch schon in Frankfurt an der Oper an einem Seil an den Füßen gebunden, in 5 Metern Höhe nach unten und habe da gesungen. Das geht alles. Ich habe auch die West Side Story singen dürfen, den Tony, eine Paraderolle von mir in frühen Jahren, da hatten wir ein 8 Meter hohes Metallgitter, wo wir immer drüber mussten. Also das geht alles. Das muss man üben, trainieren, und dann geht das schon. Und das finde ich auch spannend und gut. Wenn es mir zu haarig wird, dann gibt's das entschiedene Nein und dann hat sich das erledigt.
Mhm. In Trier, wo ist da Oper in Trier, außer am Theater? Ich habe gesehen, die haben ja auch immer irgendeine Oper mit dabei, aber in Trier selbst Oper?
Gibt's nur am Theater, meines Wissens. Ich will da jetzt nichts Falsches in den Äther streuen, aber durch den Herrn Langner ist das Theater Trier ganz schön toll und tough wieder geworden. Es tut mir sehr leid, dass er so krank ist, dass er jetzt mal erstmal eine Pause macht. Er verlässt jetzt.
Das ist der aktuelle Intendant.
Das ist der Intendant. Das tut mir sehr leid, weil er ein sehr kluger, sehr intelligenter und ein sehr weiser Intendant ist und das auch bleiben wird. Und er wird ja auch weiter hier und da inszenieren, auch am Theater Trier. Aber zieht sich jetzt erstmal zurück und ist für seine Familie da und Freunde, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dass das akzeptiert wird, ist noch wichtiger.
Du machst nicht nur klassisch, ne?
Also das, ich bin ein Hans Dampf in allen Gassen, außer Rap mache ich so ziemlich alles. Ich habe vor vielen Jahren mit großem Erfolg, muss ich sagen, ich lobe mich ungern selber, aber das war tatsächlich was, wovon ich lange geträumt habe. Ich habe Sinatra aufgenommen, Best of Sinatra. Ich mache Gospels, Musicals, Weinlieder habe ich aufgenommen, alte Mosel rein und sah Weinlieder, die seit 40 Jahren nicht mehr aufgenommen worden.
Ich kenne eins, ja, tatsächlich,
ja,
ich
bitte?
Bin weit davon, Heimatfreundin, ja, oder Kulturidentität und so, kann es vergessen. Aber ich war in der Pubertät mal ganz kurz in der Winzer Tanzgruppe Riol.
Ja, natürlich, die berühmteste.
So, die war
nach Mering, mit Mering.
Ja, und die Riola Winzer Tanzgruppe war tatsächlich mal Weltmeister. Mhm. Und die waren 74, 75, da war ich so zweite Klasse oder so. Aber ich weiß, dass die Riola Winzer Tanzgruppe in Brasilien auf Tournee war. Als eben Heimatgedöns. Ne? Und daher kenne ich an der schönen Mosel.
An der schönen Mosel wächst der beste Wein. Die habe ich aufgenommen, weil sie gab es bis dato nur mit, das nur bitte richtig verstehen, nur mit Blasorchester. Und ich habe das mit meinem lieben Freund ein bisschen moderner übersetzt und habe aus O Mosella, was ja ein Dreivierteltakt ist, dass man schön schunkeln
das
kann.
Das ist dieses O Mosella.
Genau. Und da habe ich ein 7/8 draus gemacht. Man kann immer noch schunkeln und die Leute kriegen das nicht mit. Das geht immer, es verschiebt sich immer der Rhythmus, der Takt. Und das ist total toll mit Bongos, Kongos.
Also, das ist dann schneller oder
so. Ja. Bisschen schneller, andere Instrumente. Wir haben steirische Instrumente, Alphörnern. Und wir haben uns ausgetobt.
Irre.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann singe ich natürlich Popsongs wie Halleluja von Cohen. Auf Trierisch heißt es Dau reißt mich up. You raise me up.
Dau reißt mich auf.
Dau reißt mich auf. You raise me up. Das ist ja ganz berühmt. Und eines meiner Lieblingssongs. Und ich singe auch für mein Leben gerne Schlager, ohne Krimi geht die Mimi oder da gibt's ja tausend Sachen.
Schlager finde ich auch toll.
Ja.
Trier. Bist du ein Heimatfreak? Das heißt, du bist ja wieder in Trier, du lebst hier?
Ich war viele, viele Jahre weg von Trier, was auch sehr toll war und sehr emotionsfördernd und seelebereichernd und bin nach über 25 Jahren wieder zurück nach Trier gekommen und das war... Heimkommen. Und Trier ist halt meine Heimat. Ich komme im Beruf immer wieder weg. Und das ist auch ganz gut, hier immer mal wieder wegzukommen. Sonst verstaubt man staubt ein.
Ja, und man wird so eingleisig, ne?
Ja, man das bleibt einfach, man geht immer in dieselbe Kneipe, genau. Man geht zum selben Italiener und. Aber so durch meine viele Reisen und mein vieles Leben. Ich habe in New York gelebt, in Mexiko,
In Mexiko, das hat Kerni mir erzählt, so ein bisschen Gossip, muss ja auch sein, du bist ja Opernstar, das wollen die Leute ja auch hören hier. Kerni hat mir irgendwas erzählt. Ja, der hat doch mal in Mexiko gelebt mit so einer Frau, die war die Tochter vom Tralala oder ich weiß nicht was, irgendwas. Erzähl.
Ganz einfach. Ich habe eben schon mal erzählt, dass West Side Story einer meiner meistgespielten Werke ist. Das habe ich in über 12 Inszenierungen über 500 Mal gesungen. Und habe ich in der Schweiz Frau Gabriele Herrera kennengelernt. Das war die Maria. Wir sind zusammengekommen.
Also die Rolle Maria aus der West Side Story und du warst?
Der Toni, die andere Hauptrolle.
Toni
und Maria.
Maria.
Ja, genau. Und,
schön.
Wir haben mehrfach Urlaub in Mexiko gemacht und sie ist die Tochter vom Gesundheitsminister von Mexiko. Mehr ist es nicht.
Ja, trotzdem, ich mag es. Ey, was ich liebe solche Geschichten.
Über ihre Tante, die Kulturkritikerin in Mexico City ist, habe ich ganz schnell Francisco Areiza kennengelernt, weil es war ein guter Freund. Und sie hat sonntags immer ins Haus eingeladen an so einen großen Tisch mit 12, 15 Leuten. Und es gab großes Mittagessen.
Oh,
und
wow.
Da hat man so Leute kennengelernt. Ach, ich habe in Mexiko Domingo kennengelernt.
Placido Domingo.
Und habe mit ihm auch später in Wien öfters gesungen. Aber kennengelernt haben wir uns übers Fußballspielen unten am Strand.
Ach Quatsch.
Ja.
Also zufällig.
Ja. Mein damaliger, ich war verlobt mit der Mexikanerin, Schwiegervater in Spee, der hat immer in Acapulco Urlaub gemacht. Und Placido hat ein Haus direkt daneben. Und der ist abends immer an den Strand und hat Leute gesucht, die mit ihm Fußball spielen. Und so haben wir uns kennengelernt.
Oh, wie geil ist das denn, echt? Ja, aber so, ja. Also ich liebe so, also auch, du warst ja bei meiner Lesung letzte Woche mit deiner Frau. Ja. Und ich liebe das, dass mir in Berlin auch so Sachen passiert sind, wo du echt, wo du einfach Geschichten von hast.
Ja, aber die Geschichte ist ja nicht, dass ich mit Domingo, sondern der Domingo war ja auch mit mir zusammen.
Ja, ja.
Aber also für mich ist das normal, weil ich war nie so... Auch als Kind ein Bravo-Leser, der sich dann irgendein Plakat in die Bude gehängt hat, weil wir sind alle gleich. Der eine kann das gut, der andere kann das gut. Das eine kann dann noch besser als andere. Es gibt 100.000 Leute, die besser singen als ich, aber es gibt ganz wenige, die so gut singen wie ich. Das muss man mir erstmal nachmachen. Von daher lasse ich mich von keinem irritieren. Da habe ich schon besser gehört. Da sage ich, ja, ist doch gar kein Problem. Aber von mir hörst du das so gut, wie es kann.
Ganz ehrlich, sonst glaube ich auch nicht, dass man den Job, den du machst, so machen kann. Weil du bist ja ständig nur am Vergleichen und in Konkurrenz, wenn du das so machst.
Ja, vergleichen finde ich sowieso ganz, ganz, ganz schlecht. Falsch, ich ganz bin Unikat und es gibt nicht nur so, wie ich bin. Und es gibt gute und schlechte Tage. In der Regel sind es gute Tage.
Voilà. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin noch so erzogen worden, mit bestem Wissen meiner Eltern, wie sie es eben konnten in ihrer Zeit. Aber bei uns war der Vergleich die Überschrift für alles. Hm. Man muss gucken, dass man so ist. Und das ist was ich auch in Trier oft, was ich Trier vorwerfe, was aber mein Ding ist.
Ja.
Ja, wo ich ja jetzt, ich bin ja jetzt groß, ich bin ja zurückgekommen nach Trier und hatte am Anfang sofort wieder das vergleichende Ding. Das habe ich in Berlin verloren.
Ja,
weil
da
hast du keinen Vergleich, da ist es so, wie es ist und basta, take it or leave it.
Ja.
Ja, und das ist was ich eigentlich schätze und wo ich denke, ja, das ist mein Erwachsenwerden, ist so. Aber wenn du zurückkommst, musst du aufpassen, finde ich, also ich musste aufpassen, dass ich nicht in die alten Vergleichsmodelle reinrutsche.
Natürlich, aber für mich ist Trier die gute Stube. Ich fühle mich hier auf Trierisch sauwohl. Hier kenne ich jeden Stein, jeder kennt mich. Und wenn ich es mal eilig habe und ich muss durch die Stadt und kann nicht mit jedem Zweiten reden, dann ist der Kopf ein bisschen unten und dann wissen die Leute aber auch schon Bescheid. Ich renne auch hier nicht mit Autogrammkarten rum oder so. Das mache ich nicht, das mache ich sowieso nie. Weil eben genau das war nie mein Ding. Ich finde irgendeinen Fußball nicht besonders gut, weil da irgendwie Tabellenspitze ist oder weil da tolle Spieler drin sind. Ich würde nie so ein T-Shirt anziehen. Die Leute, die das machen wollen, fantastisch, super, gebt alle Energie rein. Es gibt ja auch Fans von mir, da freue ich mich ja auch drüber. Aber war nie mein Ding. Also wenn ich einen guten Wein trinke, bin ich kein Etikettentrinker, sondern ich trinke den Wein, wenn er mir schmeckt, ist es mein Wein. Oder der Wein von Pia und mir, meiner Frau. Oder wenn wir irgendwo ein toll essen, dann ist das, ich gucke nicht, kostet das Essen viel oder wenig. Das war übrigens das Handy von Simi.
Richtig.
Meins ist aus, weil ich als Profi das draußen
ich
lasse.
Ich bin eben kein Profi, liebe
nein,
Gruppe.
Nein.
Wie ihr alle.
Und das schneiden
alle
wir auch nicht raus.
Nein, das schneiden wir nicht raus, denkst du?
Nein.
Nein, auf keinen Fall.
Nein, und von daher, jeder so, wie er kann und jeder so, wie er will. Und das ist ganz, ganz, wenn man seine Meinung nicht anderen aufdringt und aufzwingt, dann ist jede Meinung ist richtig, ob die mir gefällt oder nicht. Hat auch was mit Lebenserfahrung, auch mit Demokratie zu tun.
Wollte ich gerade sagen, das ist Demokratie.
Ja.
Auch wenn wir das vergessen haben in der Zeit, wo das so selbstverständlich war, dachten wir, ne? Aber das sind wir jetzt
Finde ich
heute
im Moment
woanders.
Halt sehr spannend. Ich finde es nicht schön, aber jetzt finde ich sehr, sehr spannend, dass man ganz neue Perspektiven von heute, von jetzt auf sofort kriegt. Also wenn ich morgens aufwache, ist das erste Radio oder Fernsehen an, um zu gucken, was jetzt schon wieder Neues auf dem Plan ist. Gerade unser US-Trampeltier macht ja alle 5 Minuten was anders. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob alles gezielt und gewollt ist oder ob das wirklich manchmal nur aus dem Bauch raus, aus einer Laune. Aber dann halt, er ist ein Egoman, ein Egoist und ein Narzisst und wer nicht nach seinem Mund redet, ist weg vom Fenster und no.
Aber das Spannende ist, mir geht es nämlich genauso. Ich finde es auch, wir sind einfach im Umbruch. Also das Kapitalismusmodell, mit dem wir wachsen immer weiter, Zweitwagen, Drittwagen, tralala, ist over. Bis das aber in der Gesellschaft angekommen ist, so dass sich tatsächlich was verändert, das dauert jetzt. Und dann sind solche narzisstischen Problemtypen wie Trump eigentlich Beschleuniger.
Ja, das. Also ich will gar nichts Gutes über den sprechen, aber er hat es geschafft, dass Europa zusammenrückt. Auf einmal ist das, was seit Jahren nicht nur er, andere Präsidenten auch gesagt haben, dass sie immer überall einmarschieren. Das machen sie ja, seit es Amerika gibt. Das ist aber deren Sache und was da immer behauptet wird, aber ich bin jetzt kein Trump-Verfechter, dass das alles von ihnen bezahlt wird. Alle stationierten Amis in Deutschland werden von deutschen Staatsgeldern bezahlt und ich weiß, dass da Bomber kommen hier nach Büchel, die Katzenfutter bringen, damit ihre Katzen amerikanisches Katzenfutter kriegen. Also von daher mal die Kirche im Dorf lassen, aber ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen und Details, sondern ich finde, es wird im Moment gut reagiert, es wird schnell reagiert und die Demokratie nimmt wieder an Fahrt auf, meiner Meinung nach, und wird nicht zu lange rumdiskutiert. Das ist das Einzige, was mir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auf den Senkel ging, dass immer darauf gepocht wurde, ja, Demokratie ist, dass man diskutiert. Ja, aber auch eine Diskussion hat irgendwann mal ein Ende, man muss auch zu Potte kommen. Mein lieber Freund und Mitmusiker Bernhard von den Jungen Tenören, dem habe ich immer...
Die jungen Tenöre, ganz kurz, ja, für unsere jungen Zuhörer.
Für die ganz jungen.
Für die ganz jungen Zuhörer. Es gab ja die drei Tenöre, das war Placido Domingo,
Pavarotti und José Carrera.
Carreras, ja, das waren die drei. Und ihr hattet zu dritt die drei jungen Tenöre.
Genau, haben aber nicht deren Musik gesungen, sondern da waren gerade die drei... Die Seniormannschaft war gerade auf dem größten Hype. Die haben die Caracalla-Thermen aufgemischt und haben weltweit Ruhm gemacht mit ihren Tourneen. Da waren ja immer Zehntausende an Besuchern da. Und sensationell, die haben klassische Musik, Neapolitaner und auch die Hardcore-Klassiker, Popularmusik draus gemacht. Und wir haben... in einem eigenen Sound Popmusik als Tenorstimmen gesungen oder mit unseren Tenorstimmen. Das war sehr spannend, ist sehr gut angekommen. Mhm. Und da war ich einer der Gründungsmitglieder und viele Jahre dabei. Und das war sehr erfolgreich.
Wann war das ungefähr? Wann habt ihr das
von
gegründet?
Oh, jetzt muss ich wieder rechnen, mein Kopf. Das sind Daten, damit habe ich es gar nicht. Von irgendwas in den 80er Jahren.
Ach so,
Ende 80er bis, ich weiß es nicht mehr. Ende 80er bis 90 plus.
Okay.
Ja, irgendwo da in dem Dreh. Und der Bernhard war unser musikalisches Genie. Mhm. Der hat die Mehrstimmigkeiten gesetzt mit unserem wunderbaren Produzenten Georg Gabler aus Wien. Und wenn wir Aufnahmen gemacht haben und es ging dann dran, die Musik zu schneiden und zu mischen, hat er gesagt, nee, da machen wir nochmal. Dann sag ich, Bernhard, wir müssen irgendwann mal abgeben. Irgendwann müssen wir mal zu Potte kommen. Und das ist mein Vergleich. Jetzt haben wir lange und weit ausgeholt. Aber ich finde es einfach toll, dass er auch da gesagt hat, ich habe es ja auch gewusst. Ich habe gesagt, natürlich können wir das noch besser machen. Aber das ist jetzt das Beste, was wir jetzt heute abgeben. Dass das morgen nochmal ganz anders aussieht, weil wir eine andere Emotion, eine andere Intention, dass man drüber hört. Und da geht es gar nicht darum, ist das sauber gesungen, oder, sondern wie ist da die Stimmung, wie ist die Atmosphäre? Ich habe mal eine CD, ich habe übrigens die kompletten Noten von Domingo damals bekommen, wo die drei Tenöre unterwegs waren.
Ah, okay.
Die Orchesternoten, auch das Orchester, das Sinfonieorchester Bratislava. Und bin dann nach Bratislava gereist und habe mit dem 100-Mann-Orchester einen Live-Mitschnitt gemacht. Also alte Aufnahmetechnik, die 100 Damen und Herren vom Orchester saßen da. Ich stand vor dem Orchester, Dirigent hier aus Trier.
Mhm.
Und wir haben die Stücke zwei, dreimal aufgenommen. Und das ist eine CD mit 20 Schnitten. Das gibt's sonst gar nicht mehr. Wir haben auch teilweise Fehler, da hat der Aufnahmeleiter gesagt, ja, das ist das dritte Cello ein bisschen tief, aber die Stimmung von dir und dem ganzen Orchester ist so geil, so wahr, dass den Fehler hört kein Mensch, das höre ich.
So, und das meine ich, also krankhafter Perfektionismus oder dieses... vielleicht können wir es noch besser, ja, ist eine Bremse. Und das meinst du ja auch politisch mit diesem, genau, demokratischen, wenn alle sagen, genau, wir können es noch besser, wir können das noch und das noch und das noch, dass das einfach auffällt und am Schluss gar kein Ergebnis da ist.
Ja, man muss einen Egoismus ablegen. Es geht in der Politik leider nur noch um Macht und die Leute wollen ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Aber dass die Politik für uns, für die Leute machen, sehe ich überhaupt nicht mehr. Da hatten wir früher andere Politiker. Da war ein Brand, da war ein
selbst
ein,
Genscher?
Ja,
retrospektiv, ja, ne? Wenn ich so, ich kann mich erinnern, war ich noch Teenie so, aber Birne, ja, Titanic, Birne, ja, als Kanzler, ja, ja, Kohl, dann Genschmann, der, was war das, ein Elefant oder was?
Ich, ja, weiß mit nicht seinen mehr, großen Ohren.
So, ne? Und retrospektiv waren das alles Leute, auch wenn sie nicht meine politische Nummer waren, also weil ich damals
ja, ja, darum geht es ja auch so, wirklich, ne, nicht
ziemlich. Aber das waren Charakter, das waren, ja, Leute, die wollten was, ja, bewegen, ja, und die wollten was durchsetzen und, ne, und Genscher fand ich, also im Nachhinein war Genscher für mich jemand ganz Großes zum Beispiel. Es war ein mega Außenminister.
Gorbatschow, Obama.
Voilà.
Das brauche ich nicht, wobei nur in Deutschland
Obama, wobei Obama für mich schon dieses schicke Establishment hinten raus war, obwohl ich ihn geliebt habe und mich auch gefreut habe, schwarzer ne, Präsident.
Aber überleg mal, in welcher Zeit er Präsident war und dann als Schwarzer.
Stimmt.
Von daher
aber damals,
immer noch.
Ja, ja, aber man hat ja damals auch gedacht, man ist jetzt wirklich in der Moderne angekommen, in der Megamoderne.
Ja, ich bin ja so für ja das ständige Moderne. Ich bin ja Liebhaber der Tradition. Deswegen, wo du eben gesagt hast, Riol und Mehring. Ich habe jahrelang in Mehring das Winzerspiel gesungen und das ist unverändert. Die Themen werden moderner. Mhm. Das sind einzelne Momente von der Musikalität moderner, aber so der Grundstock, die Krönung der Weinkönigin, die zu Hause abgeholt wird, der Marsch durch den Ort, da hat jeder Knopf am Kostüm eine Bedeutung. Da ist von der Urgroßoma bis zum Enkelchen alles auf den Beinen und in Kostümen und die werden umgenäht, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Ist doch herrlich. Das ist doch was, woraus wir alle erwachsen geworden sind, mhm, und was wir erlebt haben. Und Tradition finde ich schon was Wichtiges. Ich finde auch wichtig, dass sich Tradition ändert. Also ich klebe da nicht dran.
Ja.
Und es heißt ja nicht, dass früher alles besser war. Früher war mehr Lametta, ja, wunderbar.
Ja, früher war wirklich mehr Lametta. Das stimmt, auf jeden Fall.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das kenne ich noch genauso. Fall. Aber jede Zeit hat ja was Gutes. Und wenn wir uns das Gute für uns raussuchen, auch was uns persönlich gut tut, was mir gut tut, ich muss nicht jeden Tag Hummer und Lachsschnittchen essen. Da ist ab und zu eine Bockwurst das Geilste, was es gibt.
Aber man merkt schon, dass du ein Trierer bist. Weil Trier, Gastronomie, ne, Kulinarik, das sind die großen Themen in Trier.
Am 22. Januar ist St. Vincent-Tag. Das ist der Heilige des Champagners.
Es gibt ein Heilige des Champagners.
Ja, natürlich. Ist das denn? Es gibt ja für alles irgendeinen Heiligen.
Ja.
Also hier in Trier also geht es für alles einen Heiligen.
Geht es für alles einen Heiligen. Hier, eine Gastfrau von mir, also die bei mir in Berlin in der Show war, Fiona Bennett, ja, so eine Hutdesignerin, Hutkünstlerin, die hat auch für Berlin Babylon diese Kopfbedeckung, ja, cool, gemacht. Und Fiona hat gesagt, ja gut, ich komme und es ist keine elitäre Kuh, gar nicht. Also ich mag diese super sympathische Frau. Und ich kenne die auch schon aus den 90ern vom Sehen. Und sie sagte dann, sie kommt gerne zu mir in die Show nach Neukölln, aber wenn sie eine Bitte äußern darf, das Einzige, was sie trinkt, ist Champagner. Weil dieser Rausch, der vom Champagner ausgelöst wird, wäre so ganz spezieller Rausch.
Ja, ist
und deswegen,
es auch.
Alles andere mag sie nicht, kein Bier, kein nix, nur Champagner.
Ja.
Und sie war die Einzige in 10 Jahren Semi-Wild-Show, die tatsächlich eine Flasche Champagner bekommen hat. Weißt du? So.
Ja, es tut auch ein guter Sekt. Also ein Winzersekt ist ja nichts anderes. Da waren die Franzosen sehr clever. Ja, geiles Marketing.
Sie haben es aber auch erfunden, oder? Champagner?
Wer hat es erfunden?
Wer hat es erfunden?
Ja, ja.
Die Franzosen.
Ja.
Ja. Ja, Mensch, genau. Ah, Trudeau, apropos Franzose, ist jetzt kein Franzose, sondern ein Kanadier. Und ich habe in der letzten Folge festgestellt, dass ich die Kanadier eigentlich sehr sympathisch finde, weil die so ironisch reagieren auf Politik, aber auch so pragmatisch. Die haben so eine, habe ich in der letzten Folge schon, ich glaube, ich habe es rausgeschnitten, erwähnt, dass die Kanadier, die ja auch Französisch sprechen, deswegen komme ich drauf, und der Trudeau, einer der bestaussehenden Minister oder Präsidenten oder was auch immer, wie das da heißt, ja jetzt zurückgetreten ist. Ja,
Minister sind es.
Minister, ne? Ja. Ich verwechsel jetzt mal alles.
Weiß es per Zufall.
So, Trudeau ist zurückgetreten. Sehr schade, weil ich habe den immer gern gesehen, weil der jung aussah und weißt du, so einfach mal erfrischender Anblick war. Franzosen. Genau, zurück zur klassischen Musik, dem Franzosen, dem Champagner. Weinbruderschaft, Mering. Mering ist ja, liegt gegenüber von meinem Heimatdorf Rioll.
Rioll.
Und mit Mering assoziiere ich immer große Liebe. Weil die in der Jugend, in der Teenie-Zeit, sind die Riola-Mädchis nach Mering feien gegangen. Sagt dir das was? Verstehst du das?
Ja, natürlich, hallo.
Wir sind feien gegangen nach Mering.
Ja, ist doch verständlich, weil damit das die Blutzunft rein bleibt.
Du meinst, die Inzucht aufrechterhalten wird.
Ja, eben nicht. Es ist ja die andere Moselseite und damit Frischfleisch.
Stimmt, Es war ja. Across the Bridge ja. Sozusagen. Thomas Kiesling, dich kennt man hier. Du bist der einzige Opernsänger aus dem Kreis Trier-Saarburg, den man kennt. Das ist jetzt mal so, oder nicht?
Und wittlich.
Und wittlich. Und Schweich. Und ganzer Kreis Trier-Saarburg. Ganz genau. So, genau. Und die Mama hat gesagt, sie hat dich im SWR, wir gucken ja auch immer, ich gucke mit wachsender Begeisterung übrigens SWR,
ja.
Weil das, also Regionalfernsehen macht mir wirklich Spaß.
Ja, die sind auch gut und haben auch gute Redakteure.
Die haben sie auf jeden Fall weiterentwickelt.
Sehr gute Moderatoren. Ja, da war vor 6 Wochen ein super Interview.
So, da hat sie dich nämlich auch gesehen. Ja. Und da hat die Mama, die auch, wir sind alle noch in der katholischen Kirche drinne, aus Gewohnheit, sag ich da mal. Ich war auf dem Angela-Merici-Gymnasium, aber nur 2 Jahre. Dann durfte ich gehen, weil, also ich wollte da weg, weil ich habe das als beklemmend erlebt. Ich hatte Angst vor den Menschen, die Liebe predigen. Vor der Schwester Dorothea Bell, das war damals die dortige, wie sagt man denn, Oberschwester, die Direktorin. Und die war so das Antibeispiel von einem glücklichen weiblichen Menschen. Und ich hatte Angst, dass ich später mal so werde wie die. Verbiestert, böse, gemein und verlogen und doppelmoralisch. So, das ist meine Erfahrung gewesen mit der katholischen Kirche. Nicht mit allen. Ich habe in Berlin, in Neukölln tolle Leute kennengelernt. Jahre später, nachdem ich mal wieder durch Zufall mit der Kirche irgendwas zu tun hatte. Ansonsten sind die 70er Jahre und 80er Jahre für mich eine totale Katastrophe gewesen, was die Vermittlung von Glauben angeht und auch von Ehrlichkeit. Also Verlogenheit und Doppelmoral ist das, was ich im Pädagogischen erlebt habe.
Ja, du sprichst den Missbrauch an. Nenn das Kind doch beim Namen.
Wollte ich dir überlassen, dass du
da habe ich gar kein Problem. Ich stehe damit tatsächlich seit vielen, vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Ich bin auch zweiter Vorsitzender hier in Trier von MISBIT. Missbrauchsopfer im Bistum Trier ist die Langversion MISBIT. Und habe auch 2010 die MHG-Studie mitgemacht, wo zum ersten Mal die Bistümer befragt wurden, was sie denn zu dem Missbrauch zu sagen haben und was nicht. Und die Verlogenheit und die Verschwiegenheit und das nicht wahrhaben wollen, geht bis heute und wird auch weitergehen. Wir haben jetzt im Moment mehrere Analysen, die laufen. Das sind nicht die guten Samariter. Wenn wir nur ins Mittelalter zurückgehen, da konnte man sich freikaufen, indem man sein Häuschen vermacht hat oder die gute Oma Kaschubke hat ihr Erbe an die Kirche gegeben oder man konnte sich loskaufen von Sünden oder die Hexenverfolgung, lauter so ein Wahnsinn. Und heute ist es einfach, dass sie sich nicht in die Akten schauen lassen und anerkannten Missbrauchsopfern einfach sagen, ja Leute, das ist ja verjährt, da haben wir ja nichts mehr mit zu tun. Und darauf berufen sich jetzt die ganzen Bistümer. Und da läuft gerade deutschlandweit eine ganz große Konferenz. Es ist gerade Bischofskonferenz in Aachen, aber nur von den oberen Bischöfen, nicht von den Weihbischöfen und Unterbischöfen, sage ich jetzt mal so. Und da läuft gerade deutschlandweit eine ganz große Aktion, wo wir drauf bestehen, dass wir haben fast 100.000 Unterschriften schon zusammen, wo wir dagegen angehen. Trier hätte, wir haben bei uns einen im Verein, um es aufzubröseln.
Ja.
Wir haben bei uns einen im Verein, der hat Trier verklagt, der ist anerkanntes Missbrauchsopfer, hat eine lächerliche Entschädigungssumme von 5.000 Euro erhalten. Das ist die Entschädigung für erlittenes Leid auf Wohlgefallen der katholischen Kirche. Darauf hat man keinen Anspruch, nichts. Es ist also von der Kirche anerkannt, dass er Missbrauchsopfer ist. Er war es über viele Jahre, genau wie ich, war über mehrere Jahre Missbrauchsopfer. Und das wusste nicht nur die Pfarrei, das wusste der Gemeindevorstand. Und das weiß hier in ganz Trier. Pater Bernhard, genannt Jumbo, 2-Meter-Mann, ein Koloss, der hatte so einen großen Einfluss. Ich weiß von vielen Menschen, die er vergewaltigt hat. Um nochmal auf die Anklage zu kommen, dass die Anklage wäre angenommen worden, hätte der Stefan Ackermann, unser super toller Bischof, ein Verweigerer vor dem Herrn, auf die 30-jährige Verjährungsfrist gepocht. Und das hat er gemacht und somit ist das Verfahren eingestellt.
Das heißt, der Ackermann hat dafür gesorgt, dass die anerkannt nachweislich missbrauchten
Menschen. Also ich muss noch genauer sagen, es wurde dann erstmal ein Antrag gestellt auf Verfahrenszuschuss. Weil wir reden da über 30, 40, 50.000 Euro, die so ein Verfahren kostet.
Ja.
Und wenn der Antrag gestellt wird und das Bistum sagt da schon nein, dann hat man gar keine Chance. Wer von den Missbrauchsopfern, wer von uns hat 30, 40, 50.000 Euro mal gerade zu Hause liegen, um ein Verfahren zu machen, was eventuell
weil die
nicht
Kirche noch die teureren Anwälte hat oder noch mehr Lobby hinter sich und ist so ein Drecksverein. So ein, nein.
Das muss jeder für sich. Ich schimpf nicht über die Kirche. Ich stelle nur klar, dass da Sachen laufen, die so unehrlich sind. Wo waren sie während Corona?
Ja.
Ich weiß nur noch, wurde gesagt, Bischof Ackermann hat gesagt, ja, wir haben so und so viel Euro weniger eingenommen, weil wir keine Messen halten konnten. Da sieht man die Moral von denen. Denen geht es nur um Macht, Penunze. Ich kenne, und wenn ich die sage, ist es nicht die ganze Kirche. Ich kenne hier in Trier ganz viele tolle Priester. Einer unserer Liebsten, den hier jeder in Trier kennt, ist Pater Alois von Don Bosco.
Ja, ich folge dem, glaube ich, auf Instagram.
Ja, ja.
Kann das sein?
Ja, ja.
Ich weiß es gar nicht.
Bestimmt, also, bestimmt. Das ist einer der tollsten Kirchenmänner, die ich kenne. Aber es gibt so einen insgeheimen Spruch, ab Bischof ist jeder Verbrecher, weil die haben so viel Wissen. Und ich habe da auch schon ekelhafteste Szenen gesehen. Ich bin mit dem Weihbischof, ich bin im Rotary im Club und da sind wir mit unseren rotarischen Freunden im Brüderkrankenhaus gewesen und haben den Da Vinci-Computer uns angeguckt. Das ist ein KI-gesteuerter Computer, mit dem man operieren kann. Wahnsinnig spannend. Und wir mussten halt durch die ganzen Flure und es waren zwei indische Nonnen da, die sich hingekniet haben. Und der Weihbischof, ich nenne den Namen nicht, so viel haben wir ja nicht, hat mit mir weitergeredet. Während dem Reden und mich anschauend hielt er sein Siegel hin und ließ sich drauf küssen und ignorierte die total und ging weiter. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, wie die mit Menschen umgehen.
Oh Gott.
Also ekelhafter geht's nicht.
So, nee, das klingt jetzt so wie aus einer Szene, aus einem italienischen schlechten Z-Movie aus den 60ern.
Ja, aber 60er, 70er war es ja so. Drei Leuten hat man geglaubt. Der Priester, der Lehrer oder die Lehrerin und der Arzt.
Ja, Gott.
Also wenn ich nur in Trier leben würde, hätte ich keinen Horizont mehr.
Ja,
es ist schon sehr eingängig. So sehr ich Trier liebe, aber die Vielschichtigkeit macht das Leben aus.
Und
so schön Trier ist, andere Städte haben auch schöne Kneipen.
Ja, genau. Aber es geht ist jetzt ja,
also nicht nur um die Kneipe, aber nein, auch aber schöne Momente natürlich. Und alles.
Und was bei Trier halt, glaube ich, so ein bisschen, dass die besondere, also jede kleinere Stadt, da sagt man ja immer, du musst auch die Großstadt mal sehen, du musst immer mal raus, das gilt ja für andere Orte auch. Aber was in Trier so ein bisschen speziell ist, glaube ich, Trier ist auch so, fühlt sich so weit weg von allem an. Es ist halt schon sehr weit weg von allem. Wir sind zwar einerseits Richtung Frankreich und Luxemburg, haben wir ja nochmal ein Tor, ein Europatürchen ja, sozusagen. Aber auf der anderen Seite, so
sind
Richtung,
wir abgekapselt. Wir sind wir schon weit weg. Hier sind wir, das ist schon ein bisschen bayerisch.
Hier sind wir, genau. Also
meine Frau und ich, wir waren letztens sonntags einfach mit dem Zug mal nach Luxemburg.
Ja.
Und es war wie ein Kurzurlaub.
Ist so.
Tausend Sprachen, alles. Mehr als Luxemburg, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Englisch, alles. Und verschiedene Hautfarben. Und dann diese Vielschichtigkeit an lokalen Restaurants, klamottentechnisch, verschiedene Baustile. Es war ein Kurzurlaub. Es waren 3 Stunden, wunderbare Stunden in Luxemburg.
Ja,
einfach
ist
toll.
Ist auch, ne? Was ist das große Ding, was ansteht bei dir in diesem Jahr? Worauf freust du dich?
Ich freue mich auf alles, weil jeder einzelne Moment ist ja für sich was Besonderes. Und da gibt's kein Highlight. Samstag in der Woche kommt ein japanischer Chor, ein Kinderchor mit 35 Mädels aus Japan angereist. Und mit denen mache ich gemeinsam mit dem Chor über Brücken am 29. März in Heiligkreuz einen schönen Konzertabend. Wir singen deutsche, japanische Lieder gemeinsam und machen ein bisschen Kultur gemeinsam.
Ach, schön.
Dann bin ich in Coburg mit einem großen Orchester und mache tatsächlich von allem etwas. Ich nenne das immer ein Kessel Buntes. Da wird es geben Oper, Operette, Time to Say Goodbye mit einer tollen Sopranistin, großen Orchester. Also ein schönes, großes Open-Air-Programm. Dann geht's danach nach Tirol zu einer italienischen Sommernacht, die ich da auch Open-Air machen werde. Oh je, und dann steht Jamaika an.
Jamaika? Ja. Urlaub?
Nee, singen.
Wow.
Ja, das passiert immer mal wieder.
Wie geil. Oper ja, in Jamaika, oder?
Ja.
Wow.
Ja, und dann gibt's Weinfeste, Moselfeste, Stadtfeste, alles Mögliche. Das kann man alles auf der Homepage goggeln.
Goggeln, ja, wow.
Ja, und dann sind wir schon Weihnachten. Also, das geht so schnell. Ich bin ja jetzt schon bei Planung 28.
Ach komm.
Ja.
Wahnsinn. Ja, ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass du was anstimmst. Aber das geht nicht so einfach, ne?
Oh, ich bin jetzt eingesungen.
Man muss sich einsingen.
Ja. Das ist wie ein Sportler, der läuft jetzt auch keinen 10.000 Meter Lauf, um zu zeigen,
okay,
ich setze ein Bein
vor
das andere.
Guck mal, ich kann laufen. Okay. Verstehe.
Nee, das wäre jetzt.
Das geht nicht.
Nee. Und das Mikro ist nicht ausgesteuert. Das muss man vorher ausprobieren.
Ah ja, okay.
Aber ich habe ja eben schon mit dir gesungen.
Stimmt, wir haben ja schon
an der
gesungen.
Schönen Mose.
An der schönen Mose haben wir schon gesungen. Ja. Genau, herrlich. Ganz kurz nochmal zu diesem schlimmen Missbrauchsthema abschließend, weil da haben wir so, kennst du den Peter Wensierski?
Nein.
Peter Wensierski war ehemals Chefredakteur beim Spiegel. Von einer Weile her, der ist jetzt in Rente. Und Peter war damals auch in meiner Sendung und hat das Buch präsentiert, Schläge im Namen des Herrn. Und der hat eben die körperlichen Züchtigungen, diesen ganzen und auch zu diesem Thema so einen runden Tisch gemacht und die sind sich da auch seit Jahren am Kümmern und am Machen und ich dachte vielleicht, dass ihr da auch mal irgendwie Berührungsmomente hattet, weil da ja so eine Lobbynummer, also dass die Leute, die eben da, sage ich mal, Opfer von diesem Missbrauch, egal welcher Art, geworden sind, dass die Lobby brauchen und umso mehr Menschen sich zusammenschließen, umso effektiver kann einfach irgendwie das aufgearbeitet werden.
Ja, wir machen das jetzt auch deutschlandweit. Wir haben angefangen mit 4 Leuten, sind jetzt 80 Leute im Verein, nur in Trier.
Ja, wow. Ja, nee, weil ich kann das nicht ertragen, muss ich ehrlich sagen, dieses dass die Kinder, also als Kind, was man da ja auch gelitten, also ich, wie gesagt, ich habe das in anderer Form ein bisschen so erlebt, dass ich halt zum Beispiel bis zum 16. Lebensjahr immer dachte, ich komme in die Hölle, ernsthaft. Also bis 16, ich war nicht doof. Weißt du, ich war nie doof, ich war ja immer clever, ich war gut in der Schule. Ja, aber es war die Zeit, und das
ist so getriggert.
Aber ich habe so lange, ich habe mit 16 gefühlt zum ersten Mal so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich dachte, es gibt ja Mörder, die sind ja noch viel, viel böser als ich. Wo kommen die denn dann hin? Weißt du, also ich hatte immer, also ich 16 Jahre meines Lebens habe ich gedacht, ich bin schlimmer als alle anderen, weil die Kirche mir das so beigebracht hat.
Ja, man ist einfach getriggert. Das ist ja auch das, was im täglichen Leben passiert. Man muss kein Pädagoge sein, um Kinder und Jugendliche zu erziehen, sondern man muss vorsichtig sein und muss nicht versuchen, oder der Versuch ist schon falsch, man darf nicht seine Meinung einem anderen Wesen aufdrängen. Dann wird man getriggert. Sondern da sind wir wieder bei Demokratie. Ich finde es gut, man kann mit einem kleinen Kind nicht diskutieren, es soll bitte ruhig am Stuhl sitzen bleiben in der Schule. Das ist doch ganz klar. In die Ecke stellen ist keine Lösung und schlagen ist gar nicht. Aber diskutieren, Jasper, willst du jetzt ein gelbes oder ein rotes Eis? Also da kriege ich auch die Krise.
Ja.
Und Shania und wie sie alle heißen. oder die stille Treppe. Aber auch das soll jeder für sich entscheiden.
Ja, aber dieses, sag ich mal, Machtmissbrauch. Wenn einer, damals war das so, die Nonnen, in meinem Fall die Nonnen mit diese Pinguine, und ich habe die gehasst. Ich habe die wirklich gehasst. Ich habe von denen geträumt. Ich habe so, das war so. Und die einfach dich erziehen, indem sie dir ein Schuldgefühl geben und dich mit einem Schuldgefühl losschicken. Ja, und das ist, finde ich, unverantwortlich. Und das ist das Missbrauchsoberthema. Kinder, die ja gar nicht böse sind oder die ja gar nicht wissen, wer sie sind.
Aber das hat ja immer was mit der Uniform zu tun. Ob ich jetzt ein Ornat anhabe, ob ich einen weißen Doktorkittel anhabe, ob ich als Lehrer, also bei uns hatten die immer ein Lineal in der Hand, das große. Allzeit bereit, irgendwo drauf zu dreschen. Polizei und so, der Respekt ist ja leider überall verloren.
Wobei, wenn ich heute noch Polizei sehe, habe ich auch immer sofort so einen kleinen Zucker. Weißt du, so einen kleinen Moment.
Ja, weil wir kommen ja noch aus einer Zeit, wo wir so getriggert sind.
Ja, ja.
Das versuche ich ja immer bei meinen Schülern. Dann zeige ich denen eine Übung und sage, vergiss mal, was du gelernt hast. Nee, das sage ich nie, weil das weiß ich ja nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Okay.
Vergiss das mal für jetzt den Augenblick, mach das mal so, wie ich dir das zeige. Und dann sagst du für dich, was besser ist. Weil ich sagte, du machst das jetzt so, wie ich dir das zeige. Dann trigger ich ja wieder.
Also du lässt den Schüler sich selbst aussuchen, welches der Varianten für das Kind besser sind.
Wunderbare, auch eine Profisängerin, die war spezialisiert auf Barock.
Mhm.
Superschöne Stimme. Und da habe ich beigebracht, dass die Stimme noch viel mehr kann als diesen kleinen Raum nur Barockstimme zu haben, sondern dass sie die Möglichkeit hat, mit vielen Facetten andere Musik auch zu singen. Das ist vergleichbar wie eine Orgel mit verschiedenen Registern. Mhm. Sie hat immer nur eins, das Barockregister. Das hat sie auch geschafft und hat gesagt, danke Thomas, das war eine Wahnsinnserfahrung, aber die andere Musik will ich nicht singen, fühle ich nicht.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja super, dann lass es. Mein Lehrer wollte von mir immer, dass ich Wagner singe.
Mhm.
Und ich kann mit der Musik nichts anfangen. Meine Seele sträubt sich dagegen, ich werde direkt heiser. Und nur bei Wagner.
Okay.
Und da spricht halt die tiefe Seele aus dem Körper raus dann. Von daher, lass natürlich meine Schüler selbst entscheiden, auch mein Gegenüber lass selbst entscheiden. Ich sage, hier, das habe ich gekocht, das isst du jetzt. Wenn das dem anderen nicht schmeckt und mir, da sind wir wieder bei.
Witzig ist ja, wenn wir sowas, hier, das isst du jetzt, kommen wir sofort ins Trierer Platt.
Ja.
Also in dieses Herkunft, in den Herkunftsslang, sag ich mal. Weil man das Tatsache als Kind ja so gehört hat noch. Ne?
Ja.
Ohne den Eltern das vorzuwerfen. Ich sage einfach nur mal, wir haben das noch so gelernt.
Ja.
Ne? Also in den frühen
70ern. Du bleibst
70ern.
Ja so lange hier sitzen, bis Teller leer ist.
Ja.
Also die ganzen,
oder mach die Augen zu, da siehst du was. Kinderwillen ist Kälbertrick.
Ja.
Wenn ich gesagt habe, ich will aber.
Ja.
Kinderwillen ist Kälbertreck, kenne ich noch. Und das ist aber meins.
Ja.
Mach die Augen zu, dann siehst du, was deins ist.
Ja.
Ne? So, Punkt. Ja. So, Gott sei Dank, also zu meiner Zeit gab es auch immer die anderen, es gab auch immer die Gegenstimmen und mein Papa hat immer dafür gesorgt, dass so ein bisschen Ausgleich da war, sonst wäre ich nicht mehr am Leben. Sonst wäre ich tatsächlich nicht mehr am Leben, wenn nur die Leistung, der Leistungsanspruch meiner Mutter, du musst die Beste sein, das war gut gemeint, aber für mich einfach das Falsche. Ne? Und warum bist du nicht wie die anderen? Diese zwei Dinger brauche ich überhaupt nicht. Und ich habe, als ich das erste Mal in der Jugendhilfe gearbeitet habe in Neukölln, ist mir sowas Komisches passiert, dass mir mal aufgefallen ist, dass ich mich Tatsache gefühlt wieder an was erinnern konnte, wie sich was angefühlt hat mit 14. Und die Mädels, die vor mir standen und in der Krise waren mit 14, und ich wusste für einen kleinen Moment wieder, wie sich das als 14-Jährige anfühlt. Und danach war mir klar, dass ich hauptsächlich mit Jugendlichen arbeiten will, weil ich das noch weiß. Weil ich das jederzeit herstellen kann jetzt. Wie fühlt sich das an aus der Perspektive einer 14-, 15-, 16-Jährigen? Mhm. So. Und wenn es mir nicht gelingt, versuche ich nicht so zu tun, als ob ich die Vorlehrerin bin. Weil das glaubt mir keiner.
Ja, ja. Das weißt bringt du? Auch nichts. Das kriegen die ja mit. Die Leute sind ja sensibel.
Ja, absolut. So. Und ich denke auch, dieses, also was ich am bösesten finde, ist eine Doppelmoral, wenn ich so tue, als ob. Egal, um was es geht.
Ja.
Und das ist auch was, was ich, wo ich immer sage, mitbekommen habe aus einer geschockten Ex-Nazi-Gesellschaft, die ja noch den Krieg in und auch die 50er Jahre in den Knochen hatte, was wir dann adenauertechnisch bekommen haben. War halt so, ne? Und das ist für mich heute, das hält mich nicht mehr auf. Also in meinem Leben habe ich keine Zeit für Doppelmoral. Ja. Gar nicht mehr.
Da habe ich Gott sei Dank ein sehr gutes Bauchgefühl und erkenne das sofort. Also da, mein Bauch spricht mit mir. Da gibt es ja sowieso eine direkte Verbindung. Bauch, Hirn, Hirn, Bauch.
Okay. Ja. Deswegen auch die kulinarischen Sachen.
Nee, das ist tatsächlich erwiesen. Also das ist eine direkte Leitung vom Magen und Gehirn gibt. Die tauschen sich aus. Zwar nicht direkt Hirn an Magen, sondern Bauchgefühl ist nicht nur ein Wort, sondern es gibt es tatsächlich.
Mhm. Wenn du einen Auftritt hast, von wegen Bauch, Dings, gehst du nüchtern ran oder isst du ordentlich vorher und gehst dann auf die Bühne?
Also nüchtern bin ich sowieso immer, allein
nein, nicht alkoholnüchtern.
Versicherungstechnisch, nein, es gibt viele Kollegen, die sich da einen geben Twitcher vorher.
Einen vorm Getränk.
Nein, es geht versicherungstechnisch nicht, weil ich bin freischaffender Künstler und das Erste, wenn ich einen Unfall hätte, im Krankenhaus wird mir Blut abgezapft. Wenn da Alkohol drin ist, habe ich keine Versicherung mehr. Also das Erste. Zweitens habe ich nicht jahrelang studiert, um mich mit Alkohol zu betäuben. Und Nahrung ist nicht immer speziell, aber ich esse was, hängt von der Länge das Stück ist an. Wenn ich ein Rigoletto singe auf der Bühne, das dauert 3,5-4 Stunden. Da habe ich zwischendurch, brauche ich Pasta oder so was.
Ja, klar.
Vorher auch nicht zu viel, weil dann wirst du müde und träge, aber klar. So zwischendurch brauchst du so einen Booster. Oder eine Banane einfach. Banane ist sehr lecker und gut. Gibt viel Energie. Okay. Und aufgeregt bin ich auch immer noch.
Ja.
Und das wird auch so bleiben, weil sonst glaube ich, habe ich keine Chuzpe mehr und Respekt vor dem Publikum und vor der Wertigkeit dessen, was ich da tun darf.
Mhm.
Weil dann, das hätte für mich eine Form von Arroganz und Überheblichkeit. Oh, du kann ich. Und es gibt viele Leute, die ich kenne, die so auf die Bühne gehen, angetrunken und machen wir schon. Mhm. Den Leuten gefällt das. Nee, gibt's nicht.
Nee, also
das ist eine Form von Respekt auch.
Mhm. Und auch was du sagst, ich finde, es ist ja auch ein Geschenk, so ein Talent zu haben oder das zu können.
Das muss man auch pflegen und fordern und fördern. Also von alleine kommt nichts. Und das sind jeden Tag mehrere Stunden Arbeit.
Das heißt, du singst jeden Tag?
Ja, ja.
Jeden Tag?
Ja. Außer in den Ferien. Mhm. Da ist Hören
also du
aus.
Singst nicht im Hotel und trällerst vom Balkon?
Ist jetzt im letzten Urlaub tatsächlich passiert. Ich saß abends an der Bar und war alles offen. Man konnte aufs Meer gucken. Und da war ein Pianospieler, der hat verträumt gesungen. Und ich habe auf einmal angefangen mitzusingen, ohne dass mir das bewusst war. Und auf einmal drehten sich alle um und das Lied war zu Ende. Und sie applaudieren. Ich sage, Ach du Scheiße. Ich habe gar nicht mitbekommen. Also es war jetzt nicht, oh, ich kann das besser oder mache ich jetzt mit und ach, kannst du noch das? Sondern ich habe einfach mitgesungen, weil die Atmosphäre war so schön und das passiert manchmal. Ich habe auch schon im Theater mitgesungen, weil die Atmosphäre so toll war.
Echt? Ach super. Aber wie geil, wenn ich dann im Theater wäre und da kommt dann noch eine Stimme so aus dem Publikum, weißt du, weil du die gerade in die Oper, aber wie toll.
Ich habe auch schon mal eine Generalprobe von der 9. von Beethoven, war ich dabei. Ich durfte einfach zuhören, war Student. Und dann hieß es, dass der Tenor ausgefallen ist. Und dass wir jetzt ohne Tenor die Generalprobe machen. Und dann habe ich gesagt, also wenn keinen stört, ich kann's.
Wow.
Und dann haben die gesagt, ich meine, das waren Frankfurter Philharmoniker und alles. Und namhafte Solisten. Und da stand klein Tommy. Und ich sagte, muss ja nicht alles perfekt sein. Ich mache das jetzt einfach, damit das schön wird, damit auch die Kollegen irgendeine Stimme hören und der Chor ja auch. Damit wir das Werk komplett haben, sonst haben wir das ja nur 90%ig.
Abgefahren.
Ja, und dann habe ich auch die Vorstellung gesungen.
Ach Quatsch.
Ja, der Tenor war dann leider komplett krank.
Ach, wie geil. Ja. Wie toll. Was für eine Story. Aber da habe ich auch noch einen, ich kann ja immer alles toppen, irgendwie, weißt du? Und ich war mit Markus Klieden, war zu Besuch in Berlin. Und wenn Markus in Berlin zu Besuch war, sind wir immer in irgendwas Klassisches gegangen. Und Markus sagte, ich habe immer noch nicht Schwanensee gesehen. So, da war in der Deutschen Oper, war Schwanensee, die Karten waren mega teuer. Wir hatten damals irgendwie, keine Ahnung, nicht so viel Kohle irgendwie. Und dann hat er uns alle eingeladen und sind wir zu dritt, also meine beste Freundin Susanne, er und ich, in die Deutsche Oper. Und es war so ganz konservativ, halt, wie man es so kennt. Und dann war die Pause. Und nach der Pause kommt eine Frau auf die Bühne und sagt, das Orchester streikt. Orchesterstreik in Berlin. Und das Ballettensemble hat sich so lange darauf vorbereitet und hat sich so gewünscht, diese Vorstellung zu machen, weil es auch junges Ensemble und so weiter. Was wollen wir tun? Gibt es jemand im Publikum, der das Ballett vielleicht am Klavier begleiten könnte? Weil das auch, hat sich jemand gefunden. Und das war eine mega Stimmung, weil natürlich die Leute alle viel mehr Tension hatte, weil jetzt viel weniger Musik da war. Und man hat die Spitzenschuhe gehört und alles. Und wir waren alle mucksmäuschenstill. Und wir werden dieses Theatererlebnis natürlich nie vergessen. Ja. Was für ein Theaterabend, ja, irgendwie, das war legendär, legendär. Ne? Und das, deine Geschichte ist ja so ein bisschen, klingt ja auch so ein bisschen so, das war jetzt kein Streik, aber ausgefallen und eingesprungen.
Ja, aber so Sachen passieren ja laufend. Abend vor der Aufnahmeprüfung von mir in Frankfurt ist mein Lehrer krank geworden. Und er hätte Vorstellung in Frankfurt an der Oper gehabt, in der Zauberflöte. Da bin ich für ihn eingesprungen. Und am nächsten Morgen war ich da bei der Prüfungskommission und in Frankfurt kommen immer mal wieder Leute, die schon studiert haben und wollen gucken, ob die noch genommen werden würden.
Ach ja.
Ja, und auch an anderen Unis. Aber da war es so normal. Aha. Und da hat der ein Professor gesagt, ja, nee, den brauchen wir gar nicht zu hören, den habe ich gestern in Zauberflöte gehört. Schöne Stimme, wenn der Student werden wollen würde, dann würde ich ihn nehmen. Aber der hat ja gestern schon in Frankfurt gesungen.
Ah, cool. Ja, also, ist ja dann doch eine kleine Welt, ne?
Ja, natürlich.
Abgefahren.
Ich habe Tournee gehabt mit Eva Lind, der super tollen, lieben Sopranistin. Aha. Und war mit ihr 70 Tage unterwegs und war dann 2 Tage zu Hause. Und Eva rief an und sagt, ah, Tommy, wie geht es dir? Dann habe ich gesagt, nach 2 Tagen schon Sehnsucht. Wir waren jetzt 2,5 Monate unterwegs. Sagt sie, ja, und zwar so richtig. Was machst du denn am Wochenende? Dann sagt sie, du wirst nicht glauben, ich habe frei und werde mit meiner Frau irgendwas Verrücktes unternehmen. Sagt sie, ah, dann habe ich super tolle Idee. Jetzt kommt in einer Stunde ein Fahrer zu dir, der holt dich und deine Frau ab. Und dann werdet ihr nach Luxemburg gefahren und von Luxemburg nach Frankfurt und dann nach New York. Und dann haben wir morgen zusammen Konzert in New York. Mein Tenor ist mir krank geworden.
Carnegie Hall.
Das war die Carnegie Hall.
Carnegie
Hall. Da. Oh. Und dann habe ich mit Eva Lind bei der Straußenparade in der Carnegie Hall gesungen. Wow. Und das Programm haben wir auf dem Weg besprochen, was wir machen. Und dann hatten wir morgens Orchesterprobe und dann abends Konzert. Und dann sind wir durch New York.
Tschüss. Toll. Wann war das?
Oh,
Länger her.
90er.
90er. Mhm.
Ja.
Da war ja New York noch ein Träumchen.
Ja. Helene Fischer war Vorgruppe mal von uns, von den jungen Tenören.
Helene Fischer?
Helenchen war Vorgruppe und hat bei uns mit im Tourbus gesessen. Ganz tolle Frau, tolle Künstlerin, eine Perfektionistin. Und die hat es halt wirklich gelernt und sie kann es.
Mhm.
Das muss man ihr lassen. Und hat halt den weltbesten Manager mit Uwe Kantag.
Mhm. Helene Fischer als Vorband.
Ja.
Wenn das die Mama hört, weil Helene Fischer ist natürlich auch ein der Star für meine Mama. So.
Ja.
Ich wusste vorher gar nicht, wer Helene Fischer ist. Jetzt weiß ich's.
Tja, wenn ich das Handy dabei hätte, hätten wir es jetzt anrufen können.
Oh. Helene Fischer. Ja, Wahnsinn. Also das können wir jetzt nicht toppen. Und genau. Und
wenn noch Fragen sind, einfach anrufen. Wir melden uns dann zurück.
Ganz genau. Ruft an bei Simi Will oder geht auf die Homepage unter www.simiwill.de. Könnt ihr auch Fragen zu Thomas Kießling stellen.
Oder geht direkt auf Thomas Kießling, Tenor Thomas Kießling, unter Goggle einfach finden, suchen, dann findet ihr Termine. Aber wir werden uns in der Stadt sowieso sehen. Ich freue mich drauf.
Tausend Dank, Thomas, dass du so spontan für mich Zeit hattest.
Für dich und alle, die es hören möchten. Natürlich für dich als allererstes. Und vielen, vielen Dank für die wunderbare Atmosphäre auch und für diese Ehrlichkeit und intensive Unterhaltung.
Ich danke dir, Thomas. So, liebe Zuhörer zu Hause an den Endgeräten, jetzt habt ihr wieder was zu googeln. Thomas Kießling, also für die, die nicht aus Trier sind, weil Trier kennt ihn ja. Viel Spaß dabei und ich bin stolz, ihn in meiner Sammlung gehabt zu haben. Herrlich. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn Simi Will sich aus dem Dazwischen meldet. Tschüssi.